Sprenge deine Grenzen. Rheingold Podcast, erfolgreich glücklich. Inspiration für dein Leben in finanzieller Freiheit und Selbstbestimmung. Präsentiert von der Erfolgsmacherin Katja Jäger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Rheingold-Podcast Erfolgreich Glücklich. Ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder mit dabei bist. Und unsere Leitung geht nach Dortmund zu Dr. Dr. Thomas Windelschmidt, Physiker, Ökonom, 15-facher Autor und internationaler Unternehmer. Er ist zudem Reframing-Coach, Omnia-Therapeut und Siegersystemtrainer. Er erklärt dir heute im Interview, warum Danke das wichtigste Wort zum Gesund und Glücklichsein beziehungsweise ein elementarer Baustein für eine positive Lebenseinstellung ist. Wir hatten im ersten Teil unseres Interviews darüber gesprochen, warum so viele Menschen Angst haben, ihre Komfortzone zu verlassen und wie hier Reframing ein großer Gamechanger sein kann. Darüber, wie du ab sofort die Verantwortung für dein Leben selbst in die Hand nehmen kannst. Und lass uns jetzt in den zweiten Teil des Interviews mit Thomas starten, wo du erfährst, warum Dankbarkeit der essentielle Schlüssel für dein glückliches Leben ist, warum jeder Mensch mit jedem verwandt ist und warum der Besuch einer indischen Palmblattbibliothek für Thomas ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben war. Weil du das gerade so schön sagst, ja, wie viele Menschen sind erfolgreich trotz ihrer fürchterlichen Kindheit. Und das geht mir ganz genauso. Also nicht, dass meine Kindheit so fürchterlich war, aber ich war nicht in einer Komfortzone wie so viele andere und habe jeden Wunsch von den Augen abgelesen bekommen. Im Gegenteil, ja, ich musste für viele Sachen einfach kämpfen und bin ein Scheidungskind und in gewisser Weise könnte man sagen, vielleicht sogar traumatisiert, weil mit relativ im zarten Alter von 10 Jahren aus der gewohnten Umgebung gerissen und in einen ganz anderen Teil von Deutschland gesetzt, so 700 Kilometer entfernt und bau dir mal einen neuen Freundeskreis auf und viele, viele Umzüge in meiner Kindheit, weißt du, aber das alles hat mich stärker gemacht und ich glaube heute, und deswegen verstehe ich das auch in der Tiefe so gut, was du sagen willst, dadurch, dass ich das umgebaut habe zu etwas Positivem, also Reframing, so wie du das beschreibst, kann ich heute vielleicht sogar die bessere Mutter sein oder die erfolgreiche Unternehmerin und die Frau, die das alles positiv sieht, ja, obwohl eigentlich das Fundament, ich sag jetzt mal, nicht so stabil war, ja.
Ach, ich hake sofort ein, Katja, ich hake sofort ein. Du bist so ein typisches Paradebeispiel, wie man sowas reframen kann. Also an der Stelle, wenn ich jetzt jemanden hätte wie dich und wir würden uns in einem Coaching-Termin darüber unterhalten, dann würde ich zu dir sagen, pass mal auf, Katja. Das, was du erlebt hast, mag aus deinem Blickwinkel, aus deinem 10-jährigen Blickwinkel als kleines Kind, als nicht so positiv angesehen werden können von dir als Kind. Genau. Aber ich gebe dir ein Gegenbeispiel oder ein anderes Beispiel. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der ist im zarten Alter von 8 Jahren aus der Türkei, wo er bei seinen Großeltern gelebt hat, nach Deutschland gebracht worden. Da ist er zu seinen leiblichen Eltern gekommen. Das heißt, er hat 8 Jahre in der Türkei in einem kleinen Dorf gewohnt. Dann kam er nach Deutschland, sprach kein Wort Deutsch, kannte seine Eltern quasi nicht, musste sich in der Schule durchkämpfen ohne ein Wort Deutsch. Der hatte einen Kulturschock par excellence. Yeah. Also dass der in meinen Augen eher eine Herausforderung ist, nicht schwierig, eine Herausforderung zu bewältigen hatte, das will ich glauben. Dagegen ist das, was ich übrigens genauso erlebt habe, ich bin auch im zarten Alter von 10 Jahren, ich bin zwar kein Scheidungskind, aber in eine komplett neue Schule, komplett neue Umgebung, kannte da keinen. Kann da also gut mitreden. Aber das ist gegen die Dinge, die er erlebt hat, harmlos.
Absolut. Ja?
So. Absolut. Wenn man jetzt anschaut, was hat sich denn als Vorteil für dich ergeben, dass du genau das so erlebt hast? Ich meine, als du inkarniert bist, hast du dir das so ausgesucht und mit dem Ziel, etwas zu lernen. So, also überlegen wir jetzt gemeinsam, was hast du genau durch diese Situation gelernt, nämlich zum Beispiel dich durchzusetzen in dem, was du tust. Und du machst das klasse. Also hat es dir doch eine Basis geschaffen. Es war damals möglicherweise schwierig, aber heute kannst du dafür dankbar sein.
Genau, das, ich bin auch absolut dankbar. Und das sind alles Meilensteine gewesen, sage ich mal jetzt rückblickend, die mich natürlich auch sehr flexibel gemacht haben in der Persönlichkeit, weil ich musste oft die Schule wechseln. Ja, ich musste mich auf neue Situationen, neue Menschen einstellen. Das kann man alles positiv ummünzen. Und andere sagen, die auch so etwas erlebt haben, na ja, ich komme gar nicht mehr wirklich auf die Füße, weil ich musste mich immer in neuen Situationen zurechtfinden. Ich will mich gar nicht mehr auf andere Menschen einstellen. Habe ich auch schon gehört. Du kannst alles so und so sehen. Ich sehe das so wie du. Im Vergleich zu vielen anderen Schicksalen ist es harmlos. Und stell dir diesen 8-jährigen Jungen vor, der in eine völlig neue Kultur kommt, seine Eltern bis dato nicht gesehen hat. Ja, da bekomme ich Gänsehaut. Und das ist wirklich, das ist die Situationen immer anders und neu bewerten. Kann ich, glaube ich, mal drüber nachdenken. Und ich mag noch was an der Stelle sagen, was mir jetzt auch gerade so einfällt. Es gibt einfach diese Menschen, wo alles scheinbar glatt läuft. Du weißt, was ich meine. Behütete Kindheit, Kindergarten, Grundschule, nahtloser Übergang ins Gymnasium, Studium. Es passiert nichts. Sie sind finanziell auf einem sicheren Boden. Sie lernen dann auch noch den perfekten Partner kennen. Und das Leben, das dümpelt so vor sich hin. So. Aber mir fehlt bei diesen Menschen oft bei solchen Lebensläufen die Wertschätzung. Ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber wenn du nie diese Hürden hattest und es läuft immer alles glatt, wo ist denn da der Wind, dir da mal entgegenweht? Oder wo weißt du, was ich meine?
Also, absolut, absolut. Ich kann das so gut nachempfinden. Das erlebt man ganz, ganz häufig, dass Menschen zumindest von außen den Anschein erwecken, dass alles perfekt läuft. Aber wie sieht es tatsächlich in der Seele aus? Das sind jetzt verschiedene Paar Schuhe. Ja, und ich gebe ein Beispiel, wo jeder Moment, im ersten Moment möglicherweise sagt, um Gottes Willen. Bei meiner Frau wurde vor 16 Jahren MS diagnostiziert. Multiple Sklerose ist nicht heilbar. Und das, was damals gesagt worden ist vom Arzt, nämlich im halben Jahr sitzt sie im Rollstuhl, war natürlich ein Schock. Jetzt kann man sagen, das ist ein Schicksalsschlag, euch geht's aber schlecht, mein Gott, was müsst ihr nicht alles machen? Nein, natürlich ist das jetzt keine tolle Situation, dass man Schmerzen hat. Ja, aber das, was wir damals sozusagen, was meine Frau auf sich genommen hat, um uns dann spirituell weiterzuführen, hat uns tatsächlich auch, das hat uns geholfen, diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay, es muss einen Grund haben, das ist das eine. Wir werden alles, was uns widerfährt, positiv annehmen. Wir werden es in einem positiven Blickwinkel sehen und sind tatsächlich heute dankbar dafür, dass es so ist. Mhm. Immer noch nicht sagen, juhu, dass es so ist, aber dankbar, weil wir die positiven Aspekte sehen. Und wir würden jetzt zum Beispiel nicht miteinander sprechen, da bin ich mir sehr sicher, wenn vor 16 Jahren das nicht passiert wäre und wir sozusagen diesen Weg, den wir damals sukzessive immer mehr eingeschlagen haben, gegangen wären.
Absolut, weil du dich ja, ich meine, du bist ja ursprünglich Physiker, habe ich gesagt, ne, und kommst von einer anderen, sehr wissenschaftlich fundierten Seite, hättest dich vielleicht nie diesen ganzen spirituellen Themen zugewandt, ja, wäre das nicht passiert mit deiner Frau, war das sozusagen ein Game Changer für euch?
Ja, ich bin ziemlich sicher. Also ich hab ja sozusagen drei Herzen in meinem Körper. Das eine ist dieser sehr wissenschaftliche Hintergrund mit Physik, Wirtschaftswissenschaften und mit den Dissertationen. Daneben bin ich durch und durch Vertriebsmensch. Also ich mache mal 35 Jahren bin ich selbstständig, mache sehr viel Vertrieb und Marketing. Und das Dritte ist alles, was mit Spiritualität zu tun hat, mit Coaching zu tun hat. Du hattest gerade Reframing-Coaching erwähnt. Da gibt es noch Omnia-Therapie, Siegersystem und diese ganzen Geschichten. Aber dieser Weg, dieser spirituelle Weg, für den ich extrem dankbar bin, wo wir Menschen kennenlernen, wo wir vor 20 Jahren uns das nicht hätten träumen lassen, ja, wo wir immer wieder erstaunt sind, das Gesetz der Resonanz schlägt dramatisch zu, im positiven Sinne. Man kennt es ja, aber trotzdem ist man immer wieder aufs Neue begeistert, wer einem dann so über den Weg läuft. Yeah. Und wie man sich dann auch gegenseitig anzieht, sich gegenseitig auch unterstützt und befruchtet in vielerlei Hinsicht, in spiritueller Hinsicht, in was auch immer. Und das ist das ist sowas von ein Gottesgeschenk. Das kann ich gar nicht anders sagen. Ein wirkliches Gottesgeschenk. Ich habe jetzt, letzte Woche hatten wir einen Besuch von der Vera Schulze-Brockamp. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Eine ganz, 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 ich kann das gar nicht ganz oft genug sagen, liebe Frau, ganz liebe Seele, hat ein sehr schönes Buch geschrieben zum Thema, wie man mit der jenseitigen Welt, mit Unterstützung der jenseitigen Welt heilen kann oder Heilung empfangen kann. Ganz wunderbar. Und da, das sind also so Dinge, die einem im Leben widerfahren, wo man denkt, hoppala, du bist gesegnet, dass du dieses Glück haben darfst.
Absolut. Und genau wie du es beschreibst, du hättest ja auch sagen können, oh mein Gott, vor 16 Jahren, meine Frau hat MS, wie soll das jetzt weitergehen? Und hättest dich vielleicht auch rein auf diese schulmedizinische Diagnose stützen können oder ihr euch. Aber ihr seid eben lösungsorientiert vorangegangen und habt einfach geschaut, wo können wir jetzt in die Tiefe gehen? Wo ist der Ansatz, der uns weiterhilft? Und das ist doch der entscheidende Punkt. Und weil du gerade auch über das Gesetz der Anziehung gesprochen hast, was ich ja persönlich auch immer wieder so faszinierend finde. Ich habe es letztes Jahr im Online-Kongress gemerkt, das war wie so ein großes Puzzle. Es kamen immer genau die richtigen Experten zur richtigen Zeit noch mit ins Spiel und es war die perfekte Mischung zum Schluss. Und hättest du mir das vor 3 Jahren gesagt, ja, dann hätte ich mit dem Kopf geschüttelt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ich habe nichts dazu getan, als den Stein ins Rollen zu bringen. Aber es war tatsächlich ein Gesetz der Resonanz, was da magisch in Kraft getreten ist. Und auch, ich muss jetzt mal an der Stelle sagen, diese ganze Verteufelung der Digitalisierung. Nein, es ist so faszinierend, was damit möglich ist. Und ich hätte so viele Menschen nicht kennengelernt, gäbe es die Digitalisierung nicht. Und ich nehme an, es geht dir genauso, lieber Thomas. Auch da, ne, wieder reframen.
Man kann alles unter einem positiven und einem negativen Blickwinkel sehen. Du hast sehr schön den Begriff lösungsorientiert benutzt. Da bin ich ein großer Freund von. Nämlich auf der einen Seite gibt es die Menschen, die immer alles problemorientiert sehen, die anderen sind lösungsorientiert. Ich sage zu meinen Kindern immer, wenn sie mit irgendeinem Problem ankommen, ich sage, das Problem interessiert mich nicht, überleg, wie sieht die Lösung aus?
Ja, sehr schön.
Und das mit dem Online-Kongress ist natürlich überhaupt keine Überraschung. Ich will ein Beispiel geben, wo ich im ersten Moment überrascht war, heute nicht mehr. Ich war auch bei einem Kongress und sagte zu meinem Schatzi, wir hatten uns mit Marco Schmieke, ich weiß nicht, ob du den kennst, von Timeweaver unterhalten. Und dachte ich zu meinem Schatzi, bleib du mal bei Markus und ich gehe mal rein, ich will mir was anhören. Und der da auf der Bühne stand, den kannte ich überhaupt nicht. Und ich muss mich also outen, dass ich ihn nicht kannte. Und dann erzählt er und erzählt er und ich dachte die ganze Zeit, woher weiß der, was in meinen Büchern steht?
Ja, genau.
Ja, das war genauso. Woher weiß der, was in meinen Büchern steht? Da dachte ich, boah, das Gesetz der Resonanz ist ja der Burner. Das ist ja immer wieder unglaublich. Und da habe ich gesagt, mit dem muss ich jetzt mal reden. Und dann haben wir uns abends im Hotel getroffen. Ja, und dann haben wir ihn sofort anschließend in Griechenland besucht. Er hatte da Geburtstag. Und seitdem ist das ein ganz dickes Ei. Das ist auch derjenige, der bei Omniatherapie zusammen mit Vera Brandes ein Vorwort geschrieben hat, nämlich Dieter Bröers. Und da denkst du auch in dem Moment, das kann doch gar nicht sein. Was passiert hier gerade in diesem Universum?
Ja,
und dann ist man dankbar. Also darum auch das Buch, ne? Dankbar.
Ja, absolut. Ich habe Geschichten erlebt, auch gerade seit meiner Matrix-Ausbildung. Ich beschäftige mich auch sehr viel mit Quantenphysik. Das kannst du dir mit normalem Menschenverstand nicht erklären. Also ich treffe da in einem völlig anderen Ort, also nochmal 100 Kilometer weit weg, hier vom schönen Chiemgau, eine Frau. Das muss ich jetzt einfach mal kurz sagen. Da waren 200 Leute in der Ausbildung. Ich setze mich da auf den letzten freien Platz, verbringe da die ganze Ausbildung mit ihr und wir kommen uns näher und zum Schluss sagt sie mir, sie kommt aus einem bestimmten Ort in Südtirol und dann kommt raus, dass sie die Verwandtschaft, die mein Mann schon lange sucht, die verloren geglaubte, sehr gut kennt, weil sie ist mit ihr verschwägert. Also und die ganze Familie ist dankbar und glücklich, weil endlich kann Ahnenforschung betrieben werden und man kann sich auch live kennenlernen. Das glaubt dir ja gar keiner.
Ja.
Mittlerweile ist es meine Matrix-Partnerin, mit der ich im Coaching-Programm arbeite, Tatjana Wendt. Und sie ist mit meinem Mann verwandt. Also ich meine, das kannst du dir mit normalem Menschenverstand nicht erklären. Ist genauso passiert. Und von daher auch mit Dieter Bröers eine sehr, sehr schöne Geschichte. Im Übrigen ein Wahnsinnsmensch. Ich habe die Vorträge von ihm verschlungen. Ich habe mir den einen oder anderen auch angehört. Und ja, ich kann deine Faszination verstehen. Ja, und da bist du ja rein. reingezogen worden in diesem Vortrag, hast du ja gerade gesagt. Ja. Ne?
Also,
ja.
Also hochintelligent, ganz liebenswert. Also auf Dieter lasse ich nichts kommen. Aber das, was du gerade gesagt hast, mit verwandt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das in dem Buch habe. In irgendeinem Buch habe ich mal berechnet, wie viele Vorfahren wir hatten. Und liebe Katja, wir beide sind garantiert miteinander verwandt.
Ich könnte es mir vorstellen.
Nein, garantiert. Das ist gar nicht anders möglich. Weil jetzt werden wir mal eine kleine Rechenaufgabe machen. Was glaubst du denn, wie viele Vorfahren du hattest seit Christi Geburt, also in den letzten 2000 Jahren?
Da, über diese Frage habe ich tatsächlich schon nachgedacht, aber ich kann dir keine schlüssige Lösung bieten. Ich würde irgendeine Zahl in den Raum werfen, aber ich...
Sag mal eine.
Irgendeine Zahl, mit wie vielen Menschen ich verwandt bin.
Und zwar wie viel, nicht verwandt, sondern wie viele Vorfahren du hattest. Ich gebe dir einen Tipp. Für die meisten Menschen gilt, dass sie 2 Elternteile haben, 4 Großelternteile, 8 Urgroßelternteile. Na gut, das gilt nicht für die meisten, das gilt für alle. Ja. Wie viele Vorfahren hattest du in den letzten 2019 Jahren?
In den letzten 2000, ja, sagen wir 5000 mit allem.
Oh, gute Zahl. Du hattest allein in den letzten 800 Jahren so viele Vorfahren, wie jetzt auf dem Planeten Erde leben.
Oh mein Gott.
In den letzten 2000 Jahren ist das eine Zahl mit, glaube ich, 25 Ziffern.
Das oh mein Gott. Das sind mehr
Menschen, als jemals auf diesem Planeten gelebt haben. Mhm. Ja, das kann also nur sein, wenn sich die Vorfahrenahnen, die Reihen, immer wieder überkreuzen. Ansonsten ist es nicht möglich. Mhm. Aber wenn du weißt, dass es so viele Vorfahren hattest und ich auch, ja, ich hatte ja in etwa die gleiche Anzahl an Vorfahren, plus, minus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir miteinander verwandt sind, rein wissenschaftlich quasi bei 100%. Dass irgendein, nicht in den letzten 3 Generationen, aber in den letzten 50 Generationen ganz sicher. Und deshalb, sei gegrüßt, Schwägerin.
Ja, sei gegrüßt, ne? Ja, es ist wirklich, wenn man sich das mal vorstellt.
Und alle Zuhörer übrigens auch. Ja, wir sind mit allen verwandt.
Unglaublich. Das ist eine Erkenntnis, die müssen wir jetzt auf jeden Fall mal sacken lassen. Mhm. Kommen wir doch nochmal auch zu dem Thema das Siegersystem, weil da hast du ja auch nochmal einen Überblick im Seelencoaching-Buch gegeben, wobei du ja ein eigenes Band zu diesem Thema, und zwar, das heißt ja, jetzt habe ich mir das 66 Schritte Siegersystem.
Ja, das heißt, Siegersystem gewinnen ist Bauchsache. Und das sind 2 Bände. Zum einen gibt es da theoretische Hintergründe mit Vorworten von Andreas Lorenz und Thorsten Schulte. Und dann Band 2, Anwendung und Umsetzung. Und das Siegersystem baut auf Framing Coaching Omnitherapie auf. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man einfach einhalten kann, die auch gar nicht schwierig sind, die einem das Leben sehr erleichtern und in die Kraft bringen, tatsächlich sein Leben so zu leben, dass man es als Gewinn als Sieger empfindet. Ja, ja. Es sind ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, bewerten sie nicht. Ja, wenn irgendetwas passiert, sind die Menschen typischerweise sehr schnell bereit, eine Bewertung abzugeben, ein Urteil abzugeben und sagen, das ist doof, der ist doof, die ist doof. Und in dem Moment bist du aber wieder in einer negativen Spirale. Das heißt, du bist wieder in einer negativen Energie und hast gar nicht die Möglichkeit, etwas aus der positiven Perspektive anzunehmen. Wenn aber irgendetwas passiert, was du jetzt nicht so gut findest, aus welchem Grund auch immer, dann kannst du es aber trotzdem, in dem Fall reframen und sagen, okay, für irgendwas wird es gut sein. Oder was ganz die Menschen ganz häufig sagen, ist, ich ärgere mich. Das hörst du jeden Tag von irgendjemandem. Es gibt es eigentlich gar nicht. Die deutsche Sprache ist aber sehr, sehr prägnant, sehr, sehr auf den Punkt kommt. Welchen Sinn macht es, dass ich mich ärgere? Welchen Sinn macht es? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich will mich doch nicht ärgern. Mein Gott, ich kann ja jemand anders ärgern. Das ist ja in Ordnung. Aber ich mich selber macht überhaupt keinen Sinn. Also muss ich aus dieser Schleife, ich ärgere mich, rauskommen. Und ich darf auch diese 3 Worte in der Kombination gar nicht mehr sagen. Weil das, was ich sage, ist Befehl für mein Unterbewusstes. Das heißt, ich ärgere mich, dann sagt das Unterbewusste, alles klar, dann wollen wir mal Cortisol ausschütten. Dann geht's dir gleich schlechter. Ja? Wenn ich aber sage, ich finde es toll, oder ich finde, es hat Sinn, dass irgendetwas passiert, oder ich warte mal ab, dass welchen Vorteil es für mich bringt, dann stößt der Körper kein Cortisol aus, ich habe keinen Stress und mir geht's besser.
Ja, sehr schön. Ja, und auch tatsächlich für jeden in der Praxis gut anwendbar, weil es bringt ja nichts. Du hast das schöne Beispiel mit der verschütteten Milch genau. in der geschrieben, ja, ich muss sie ja so oder so aufwischen oder ich muss dieses, wieder schön machen, den Tisch, denk an meine drei Kinder daheim, wie oft passiert da was, und ich habe auch durch meine Kinder gerade Gelassenheit und Dankbarkeit gelernt und kann einfach auch mit diesen Punkten, mit diesen Ratschlägen sehr viel anfangen, weil es nützt ja nichts, ja, ich darf die Wäsche für meine Kinder jetzt waschen, lieber Thomas, dank deinem Buch. Das hat mich übrigens auch stark beeindruckt. Dürfen statt müssen, ja. Ich darf um 5 Uhr aufstehen. Ich darf meine Kinder zum Kindergarten bringen. Ja, weil tatsächlich, und auch das ist wieder Reframing oder da wieder sehr, sehr lösungsorientiert, anders gedacht. Es ist ja ein Geschenk. Es ist ja tatsächlich ein Geschenk. Und wenn es hart auf hart kommt mit drei Jungs, kommt es oft hart auf hart.
Sag das nicht, Katja. Sag es nicht. Darf wenn nicht du sagen. Sagst, es kommt hart auf hart, erfüllt es sich genau so.
Da hast du recht. Also, ich sag einfach mal, es gab diese Situation in der Vergangenheit, die waren anspruchsvoll. Gut. Jetzt kann ich diese tatsächlich... Nein, aber ich kann es jetzt tatsächlich anders und dankbarer wahrnehmen. Also es war vorher schon so, wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt schon seit 3 Jahren mit dem Thema Quantenheilung, Quantenphysik. Da kam schon eine andere Energie rein. Aber das ist einfach so ein Unterschied. Das kann sich jeder Hörer einfach mal selber vor Augen führen bei der nächsten stressigen Situation. Ja, Stau, Autobahn, normalerweise völlige Stresssituation, genervt sein, das kann man auch positiv werten und sagen, okay, jetzt habe ich eine Stunde gewonnen, wie nutze ich die jetzt? Das ist doch immer in irgendeiner Form auch eine geschenkte Zeit, wenn ich irgendwo warten muss. Für mich ist es zumindest so.
Ja, du, ich bin ganz bei dir, wo du das gerade sagtest, ich komme nochmal auf dieses, jetzt kommt hart auf hart mit den Jungs.
Ja, das werde ich jetzt nicht mehr los, ne? Aber das werde ich jetzt.
Ja, ich will nur auf einen Punkt hinweisen, weil ich kann das so gut nachempfinden. Ich habe ja selber zwei Kinder, die aus dem Geruch raus sind. Ja, genau. Und ich habe natürlich diese Dinge damals auch so erlebt, wo ich sage, mein Gott, was hat denn der liebe Gott für eine Aufgabe mir hier gestellt? Ja. Mein Sohn hat ADS, der war anstrengend für 3. Und natürlich gab es dann Situationen, was heißt natürlich, es gab Situationen, wo ich als Normalsterblicher, bin ja jetzt auch ein ganz normaler Mensch, aus der Haut gefahren ist und rumgeschrien hat. Sag ich, jetzt lass ihn nicht in Ruhe und also was man so halt macht, ne?
Ja.
Auch jetzt meine Ruhe. Ich habe gearbeitet, habe an irgendeinem Buch geschrieben und was auch immer, und dann kam der Kleine immer wieder rein, immer und irgendwann platzt einem der Hutschnur. Das sind aber genau die Situationen, die du hinterher bedauerst. Ja, das ist genau das, was du 20 Jahre später denkst, was war ich für ein Esel, warum habe ich mir nicht in der Situation Zeit genommen, habe gesagt, alles klar, der wichtigste Mensch auf diesem Planeten bin ich selber. Aber danach kommen schon die Kinder. So, das heißt, wenn das Kind kommt und plärt, dann macht es ja nicht das, um zu ärgern, sondern macht es das, um eine Beziehung zu haben, um zu sagen, hier, pass auf mich auf, du, ich bin jetzt hier inkarniert, du musst was für mich tun. Und das dankbar anzunehmen und zu sagen, okay, der Junge hat sich jetzt mich als Vater oder in deinem Fall als Mutter ausgesucht. Ich habe jetzt sozusagen dankbar, oder es ist eine schöne Situation, dass ich dankbar dafür sein darf, dass dieser Junge mir die Ehre gibt, in meiner Familie aufzuwachsen. Und in dem Moment siehst du es nicht mehr als Belastung, sondern du bist viel dankbarer und bist viel eher in der Lage zu sagen, okay, dann nehme ich den halt jetzt auf den Arm, weil er braucht das.
Ja, absolut. Und ich denke mal an meine Zeit noch im Hamsterrad zurück, wo ich 50, 60 Stunden Wochen gearbeitet habe und sehr wenig präsent war als Mutter. Und die Kinder waren natürlich unausstehlich. Ja, es war eine gesamte fürchterliche Situation. Und ja, natürlich, das war ja ein Schrei nach der Mama, ja, die einfach Zeit haben soll. Und jetzt ist das völlig verändert. Meine Nachmittage gehören meiner Familie, meinen Kindern. Und ich lasse gerne meine Arbeit liegen. Und ich sage das auch jedem, der es hören will oder nicht hören will. Für mich stehen die Kinder an erster Stelle. Und so gern ich Interviews führe, Coachings gebe, es gibt nichts Wichtigeres als diese Aufgabe als Mutter. Weil ja, ich kann das jetzt so, so sehr wahrnehmen, es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk. Und ich muss hier nicht die Wäsche waschen für 3 Kinder, sondern ich darf. ich darf, ich freue mich. Es ist mit einer Leichtigkeit. Es hat sich so viel verändert, alleine, um die Situation anders wahrzunehmen. Aber ich habe jetzt auch die Möglichkeiten geschaffen, viel mehr Zeit zu haben als früher, weißt du? Daher auch der Kongress und so. Und das kann ich nur jedem zurufen. Es muss allerdings natürlich der Sprung erstmal geschafft sein. Raus aus 9-to-5, raus aus dem Hamsterrad. Aber die Möglichkeiten sind für jeden da.
Wer es wirklich will, Katja, wer erkannt hat, wie wichtig es ist, für den wird sich ein Weg zeigen. Ein Beispiel, als ich meinen Schatz hier geheiratet habe, ist sie in der Hochzeitsnacht schwanger geworden.
Schön.
Wer kann.
Volltreffer wollte ich gerade sagen, ja.
Ja, und dann kam entsprechend dann 9 Monate später ungefähr der Tim auf die Welt. Und ich war damals extrem froh, dass meine Frau gesagt hat, sie will für die Kinder da sein und will nicht arbeiten gehen und Karriere machen, sondern sie sagte, nee, ich finde meine Erfüllung darin, auch für meine Kinder da zu sein. Und das fand ich großartig. Das erlebt man ja heute kaum noch. Ja, die allermeisten oder viele zumindest sind darauf aus, wollen auch noch zusätzlich Karriere machen und die Kinder werden in die Kita abgeschoben oder was auch immer. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was sie sich selber antun, aber auch den Kindern, wenn sie das so vernachlässigen. Und dieses Urvertrauen, was gerade in den ersten Monaten, ersten 3 Jahren bei den Kindern gesät wird, das ist somit das Wichtigste, was man einem Kind auf den Weg geben kann, auf den Lebensweg. Und ich bin an der Stelle extrem dankbar meiner Frau und kann nur jede andere Frau auch beglückwünschen, wenn sie das ähnlich so macht und das ähnlich so sieht.
Auf jeden Fall. Und du hast gerade so schön gesagt, im Endeffekt schadet es, oder du hast gesagt, sie wissen nicht, was sie sich antun, die Eltern
selber. Ja.
Und ja, wenn man heute so auch mal sich umschaut, wie viele Eltern gehen mit ihrem Smartphone durch die Gegend, die Kinder an der Hand, der Blick aufs Smartphone gerichtet, wo ich mir immer denke, oh mein Gott, vor ein paar Jahren war ich noch eine von denen, die immer gestresst war, immer zwischen iPad, irgendwo noch die Waschmaschine time und Kind hin und her gerast ist und nirgendwo wirklich präsent war. Und ich lasse mein Handy heute einfach daheim. Nachmittag ist Handy frei, das ist fantastisch.
Cool. Ich gratuliere dir.
Ja, reine Konzentration, Fokus und ich kann nur sagen, ich bin heute ein anderer Mensch und die Kinder danken es mir. Wir haben eine völlig andere Beziehung und dafür bin ich dir jetzt auch dankbar nochmal für dieses Dürfen statt Müssen. Alleine dieser Satz, alleine nur dieser eine Satz, ja, da hätten wir schon das ganze Interview darüber machen können. aber das mal bei jedem einfach mal ankommen zu lassen, ja, wie sich das alleine anfühlt. Ja, da kann man mal so den ganzen Tag durchspielen, ne?
Absolut. Also wenn das hier unser Gespräch, was ich als sehr, 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 sehr angenehm empfinde und sehr fruchtbar, das dazu führt, dass nur einige Menschen ins Nachdenken kommen und sich besinnen darauf, was wirklich wichtig ist. Weshalb sind sie denn hier überhaupt auf diesem Planeten inkarniert? Ist es wirklich der Sinn des Lebens, 40, 50 Stunden arbeiten zu gehen? Und die meisten arbeiten 40 Stunden plus Hin- und Herfahrt. Die sind ja mindestens 50 Stunden beschäftigt. Und dann die Tagesschau zu gucken und morgens immer Radio zu hören, ist das wirklich der Sinn des Lebens? Oder gibt es nicht noch etwas anderes, was viel, viel wichtiger ist? Und so wie du das machst, zum Beispiel dich dann auf deine Kinder zu konzentrieren und das Handy zu Hause zu lassen, finde ich großartig. Also wirklich ganz großes Kino. Und in dem Moment werden die Kinder das vielleicht noch nicht so sehen. Aber glaub mir, wenn die älter sind, in 10, 20 Jahren, werden sie sagen, Mama, das hast du super gemacht. Ja, wir wussten, wir können uns auf dich verlassen und wir konnten uns mit dir beschäftigen und nicht mit dem blöden Handy.
Ja, und ich muss auch immer sagen, also das ist jetzt auch wieder sowas, so präsent zu sein, das lehren mich meine Kinder so extrem. Und egal, ob es jetzt ein Wintertag ist, wo vielleicht noch keine Blume oder sowas blüht, ja, also wir haben jetzt hier angehenden Frühling, aber jetzt gerade im Winter war es so, wo man denkt, naja, draußen spazieren gehen ist ja jetzt schon ganz schön kalt und so, aber ich denke mir, meine Kinder bringen mir immer wieder den Spaß auch ins Leben, ja, die finden wirklich im trostlosesten Winter in irgendeiner Landschaft, die machen was draus, weißt du, die finden irgendetwas, einen tollen Stein und dann nimmst du den Stein in die Hand und dann sagen sie, Mama, spürst du das? Und dann, weißt du, was ich meine? Also Also
absolut, so waren wir aber auch, als wir klein waren. Erinner dich, also ich kann mich noch ganz dunkel erinnern an die Zeit, wo ich mit Räuber und Gendarmen gespielt habe oder Cowboy und Indianer. Wir haben aus Brettern, die irgendwo rumlagen, haben eine Bude gebaut. Genau. Wir haben mit Lehm gespielt, wir waren am Bach und haben da geguckt, wie die Fische sind und Frösche und Laich gesammelt.
Ja, genau.
Heute muss es eine PlayStation sein, Nintendo, Wii, und es muss ein Handy sein, ein iPod, ein Fernseher, und das reicht noch nicht. Ja, es wird alles fremdgesteuert. Das heißt, man besinnt sich gar nicht mehr auf das eigene, das, was kann ich erleben, sondern man konsumiert nur noch das, was von außen vorgegeben wird. Das empfinde ich als große Gefahr. Weil wenn ich nur noch das konsumiere, was mir vorgegeben wird, bin ich ja gar nicht mehr in der Lage, alleine zu denken. Und in einem, ich weiß nicht, ob es in dem Kapitel, in dem Buch auch ist, in irgendeiner, Omnia-Therapie garantiert und Siegersystem auf jeden Fall, da heißt ein Kapitel, denken Sie selbst. Weil es wirklich wichtig ist, nicht nur das aufzunehmen, was einem von außen vorgesetzt wird, sondern das auch tatsächlich zu machen, was in einem selber vorgeht, mit seinem Partner, mit Ehemann, mit den Kindern zu sprechen und sagen, was beschäftigt euch? Worüber können wir sprechen, was uns weiterbringt? Und dann wirst du sehen, dann ergeben sich mit einmal auch in der Beziehung ganz andere Dinge und ganz andere Möglichkeiten auch zusammenzuwachsen.
Und wie gesagt, also es ist so faszinierend, ja, egal wo du bist, es kann der kärgste, kälteste Wintertag sein, sie machen etwas daraus. Also gerade Kinder, die haben so diese Qualität des Schauens und des Entdeckens und das fasziniert mich. Und da kann ganz viel passieren, ja, auch gerade im Nichts. Das will ich eben als Botschaft mitgeben. Und wir hatten ja uns im Vorfeld, in Vorbereitung auf das Interview, mal ausgetauscht, auch über das Thema, und das muss ich jetzt einfach noch mit aufgreifen in dieses Interview, weil ich es so spannend finde und weil ich es selber unbedingt machen möchte. Du warst ja in Indien gereist, in der Palmblattbibliothek und hast dein Palmblatt gefunden. Und man sagt ja, jeder, der in diese Palmblattbibliothek reist, findet seinen Palmblatt. Und dort kann man schauen, warum bin ich inkarniert und was ist meine Aufgabe. Und magst du den Hörern dieses Erlebnis nochmal mitteilen, wie du das wahrgenommen hast und wie das kam? Das wäre ich dir sehr, sehr dankbar.
Also das gehört garantiert zu den beeindruckendsten Erlebnissen meiner Inkarnation, also meines Lebens. Natürlich nach den Geburten von meinen Kindern. Und zwar, wir waren 2011, sind wir mit Annette Friedrich, die organisiert das sehr, sehr gut und wirklich ganz, ganz wunderbar, hat die Seite Zeitreisen, glaube ich. Ich muss mal gucken, Annette Friedrich, kann jeder mal googeln. Ganz, ganz lieb hat die das organisiert. Und wir sind dann für 11 Tage nach Indien geflogen. Und zwar haben wir eine Palmblatt besucht in Kanchipuram. Nee, die erste war in Bangalore, die zweite war in Kanchipuram. Und gerade Kanchipuram war für mich ganz besonders beeindruckend, weil da hatte ich sozusagen die erste schon hinter mir und wusste ungefähr, was auf mich zukommt und habe das Ganze auch auf Video aufgenommen. Mhm. Und du kommst dann, das ist ein ganz normales Gebäude, also kann man sich gar nicht großartig vorstellen und ist ja nichts Besonderes eigentlich. Und dann mussten wir einen Daumenabdruck abgeben und den ersten Buchstaben unseres Vornamens, also in meinem Fall T. So, aufgrund dieser Daten, weiß ich nicht, wie sie dann so ein Bündel Palmblätter rausgesucht haben, also die NSA hätte es nicht gekonnt. Und dann wurden wir in einen Raum geführt, da war ein Nadi-Reader, das ist derjenige, der die Palmblätter vorliest, das, was da draufsteht. Und dann war ein Übersetzer dabei, das war in diesem Fall ein Inder, der aber in Österreich lebte und sehr, sehr gut Deutsch sprach. Und dann kam der mit so Palmblättern, die haben alle so eine Größe gehabt, von 20 mal 5 Zentimetern ungefähr, so groß waren die, ein ganzes Bündel. Und dann hat er in seinem Singsang, also ich spreche die Sprache nicht, hat dann vorgelesen, ich habe da kein Wort von verstanden, logischerweise. Und dann wurde das übersetzt und dann war das so in der Art, heißt dein Vater Günther? Nein. Kam das nächste Palmblatt. Heißt deine Mutter Franziska? Nein. Nächste Palmblatt. Bist du in Dortmund geboren? Nein. Nächste Palmblatt. Ich bin nämlich in Berlin geboren. Und so kam so 19 Mal immer so eine negative Response, Rückmeldung, dass es nicht passte. Und mit einmal las er vor, heißt dein Vater Bernd? Ja. Heißt deine Mutter Ingrid? Ja. Bist du am 29. Juni 1963 geboren? Ja. Hast du eine Frau, die Claudia heißt? Ja. Hast du einen Sohn, der Tim heißt? Ja. Hast du eine Tochter, die Anna heißt? Ja. Dann haben wir dein Palmblatt gefunden. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich das
nicht erzähle. Ich auch.
Ja, und da dachte ich, was ist das denn hier, spooky? Ja. Und dann hat er vorgelesen, wie das war bei der Geburt, wo ich zur Schule gegangen bin, was ich studiert habe, selbst über meine Schwester, wen die heiratet. Der hat alles erzählt und ich dachte nur, Oh mein Gott, der hat aber einen guten Draht zur Akasha-Chronik. Da steht ja alles geschrieben. Und irgendwann vor, weiß ich nicht, vor 500 oder 800 Jahren oder wann es auch immer aufgeschrieben wurde, eingeritzt worden ist in diese Palmblätter, da wussten die also schon ganz genau, dass ich irgendwann mal nach Kanchipuram in dieses Haus komme und dann findet er genau mein Palmblatt und er liest mir dann mein ganzes Leben vor. Was ich mir nicht habe vorlesen lassen, ist mein Todesdatum. Da würde ich nämlich mich fühlen wie bei der Bundeswehr, wo man immer abgerissen hat, einen Tag nach dem nächsten. Da hätte ich jetzt schon ausgerechnet, wie viele Tage ich noch habe. Nein, das wollte ich nicht wissen. Aber ansonsten war es halt unfassbar beeindruckend, was uns da erzählt worden ist. Das war auch ein großes Geschenk. Das habe ich in der Form also wirklich nicht so erwartet. Es war sehr beeindruckend.
Ja, das ist etwas, was bei mir auch noch auf der To-Do-Liste für mein Leben steht. Und würdest du sagen, das, was man dir mitgeteilt hat als Lebensaufgabe, das nimmst du auch so wahr?
Ja, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Wir waren anschließend noch nicht nur bei der Palmblatt-Bibliothek, dann hatten wir die Möglichkeit, mit einem Astrologen zu sprechen, wenn wir das wollten. Und dann hatte der Astrologe, die meisten sind dann zu ihm hingegangen, die waren dann so 10 Minuten bei ihm. Und ich bin dann auch hingegangen. Und bei mir hat das Ganze über eine halbe Stunde gedauert. Der hat erzählt und erzählt und erzählt. Und ich habe alles aufgeschrieben. Ich dachte, mein Gott, was erzählt der hier? Hat er was geraucht? Ich meine das jetzt nicht despektierlich, aber es war so abstrus, was mir da gesagt worden ist und was meine Aufgabe in dieser Inkarnation ist hier auf Erden. Von daher weiß ich das ganz genau, was meine Aufgabe ist. Aber wenn ich es jetzt so öffentlich machen würde, würden die Leute wahrscheinlich denken, was ist das für ein Spinner? Das lassen wir mal lieber. Aber ich kann, was ich sagen darf, da bin ich mir sehr sicher, ist, dass es eine gute Idee ist, die Möglichkeiten, die ich anbiete, zu nutzen, weil ich helfe gerne.
Und du hast uns ja heute auch so viele Insights, so viel Inspiration geschenkt, dass ich einfach nur Danke sagen kann. Danke, 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 lieber Thomas, dass du heute im Rheingold-Podcast warst. Wir sind schon fast am Ende angekommen, aber bitte verrat uns doch noch, wo geht denn die Reise noch für dich hin? Was ist deine Zukunftsvision für dich und dein Leben?
Ja, das ist sehr spannend, dass du das fragst, weil es ergeben sich momentan auch wieder so viele Dinge, wo ich immer ganz überrascht bin. Ich hatte gerade von der Vera Schulze-Brockamp gesprochen. Mhm. Die macht ganz spannende Sachen. Dann bin ich hier intensiv mit Truzzardo im Gespräch. Ich weiß nicht, ob dir Truzzardo was sagt. Der macht, ist der Rückführungsexperte. Mhm. Und wir werden uns jetzt bald treffen. Mhm. Nennt sich aber Tom. Ja? Spannenderweise. Das war sehr spannend. Mhm. Und mit dem bin ich im intensiven Austausch. Er findet meine Bücher so gut. Ich finde seine gut. Also von daher haben wir schon eine gesunde Basis. Mhm. Und das, was mich erwarten wird, kann ich mit einem Satz beantworten. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mache Pläne. Und das, was ich jetzt wirklich festgestellt habe, ist, ich glaube, das ist ein Satz von Trutz, bin jetzt nicht ganz sicher. Oder nicht von Albert Schweitzer, ich bin nicht ganz sicher. Was sagte er? Zufall ist, wenn Gott inkognito bleiben will. Und diesen Satz lasse ich mir auf der Zunge zergehen. Von daher weiß ich, ich plane nicht. Es wird sich so ergeben, wie es bestmöglich ist. Und das, was für mich vorgesehen ist, dafür bin ich offen. Ich lasse mich gerne führen. Und ich weiß, dass unser Schöpfer auf mich aufpasst, auf meine Familie aufpasst. Alles ist gut. Und in diesem Vertrauen bin ich sehr gespannt auf das, was kommt. Aber positiv gespannt. Nicht ängstlich, positiv gespannt. Ja, ich freue mich auf das, was wir noch erleben. Vielleicht werden wir uns noch ein paar Mal mehr unterhalten. Wer weiß es. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich ebenfalls sehr darauf und ich danke dir, wie gesagt, für deine Präsenz heute im Rheingold-Podcast. Ich glaube, du hast die Hörer sehr inspiriert. Ich werde all deine Bücher verlinken. Und
hast aber viel zu tun.
Ich weiß. Und ich würde mich freuen, die berühmten Schlussworte gehen noch an dich, wenn du noch zum Schluss etwas sagen möchtest.
Ja, da fällt mir spontan ein. Ich möchte alle Menschen ermutigen, von Herzen darauf zu vertrauen, dass alles, so wie es ist, schon seinen Sinn hat. Dass alles, wie es kommt, etwas Gutes hat. Und die Dinge, die man sich vornimmt, da spreche ich jetzt mit Johann Wolfgang von Goethe, Erfolg hat 3 Buchstaben, T-U-N, tun, einfach den Mut haben, die Dinge, die man selber wirklich, wirklich, wirklich will, auch umzusetzen. Nicht zu zögern, nicht auf Bedenkenträger zu hören, auf Zweifler. Nein, wenn einem das Gefühl sagt, das ist das Richtige, machen. Und dann ist man auf einem guten Weg.
Danke, lieber Thomas. Alles Gute.
Sehr gerne.
Und bis bald.
Alles klar, liebe Grüße. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Rheingold-Podcast erfolgreich glücklich dabei warst. Du wünschst dir noch mehr Inspiration für deinen Weg in die finanzielle Freiheit? Dann besuche die Website www.dieerfolgsmacherin.de und finde dort die für dich passende Strategie für ein passives und skalierbares Einkommen, viele weitere Experteninterviews und alle Informationen zu den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit mir. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Katja.